18. Geburtstag. Yoshi, volljährig.
Endlich. Woo!
Aber die Fritteuse knistert noch wie am ersten Tag. Das Fett haben wir zwischendurch gewechselt, keine Angst, wir haben
besser ist das, ja.
Keine Lebensmittelvergiftung, auch wenn das hier in Dortmund echt so ein Thema sein könnte. Fritteusenfett, alles gut.
Ja, und damit, ja, herzlich willkommen. Folge 18, wer hätte das gedacht, einmal Leichtathletik Rot-Weiß. Der Podcast der LG Olympia Dortmund. Tag zusammen.
Auch von mir, schönen guten Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gut durch die zwei Wochen gekommen. Yoshi, was liegt heute an?
In erster Linie Auswärtsspiel. Wir hatten es beim letzten Mal, glaube ich, schon angeteasert. Das heißt, wir sitzen jetzt gerade noch hier in unserer Geschäftsstelle im Stadion in Hachenleim, machen aber uns dann gleich auf den Weg. Wohin? Sagen wir noch nicht, hätte ich gesagt.
Ja, wir spoilern nicht.
Genau, wir nehmen euch einfach mit, lasst euch überraschen. Ansonsten blicken wir ganz normal, würde ich sagen, ein wenig zurück auf die vergangenen zwei Wochen. Was lag an? Und blicken ein wenig auch voraus. Was liegt an in den kommenden zwei Wochen?
Sehr gerne.
Crosslauf Pforzheim fällt mir da beispielsweise ein.
Ja, unnützes Wissen to go.
Ja.
Pforzheim, du kennst vielleicht das One-Hit-Wonder Lemon Tree.
Ja, natürlich.
Mit Sicherheit kennst du das. Auswendig wahrscheinlich, ne?
Vielleicht.
Ja, die Band gibt's noch und kommt eben aus Pforzheim.
Ach was.
Also Fools Garden kommt aus Pforzheim, hat gar nichts mit dem Crosslauf zu tun. Sie waren wahrscheinlich auch nicht da und sie haben das Lied auch da nicht gespielt.
Vielleicht sind sie selber mal Cross gelaufen.
Mit Sicherheit nicht. Hast du den Cross in Pforzheim gesehen, die Strecke? Ich glaube nicht, dass sich das jemand, der nicht völlig aus der Leichtathletik-Szene kommt, ernsthaft freiwillig antut und sagt, ach komm, das mache ich jetzt mal. Achtmal so eine Kehre mitten durch im Modder.
Aber du erinnerst dich noch an unsere Folge, als wir über den Blumensaatlauf in Essen gesprochen hatten, mit der Idee, bei der Siegerehrung so kleine Blumensaatsäckchen oder so verteilen.
Jetzt könnte man
einen
Lemon Tree.
Einen kleinen Zitronenbaum.
Nicht schlecht.
Ja, leite das gerne mal weiter oder so. Vielleicht nur als Anregung für nächstes Jahr.
Jetzt müssten wir aber für das Indoor-Meeting und so weiter mal schauen, was es hier in Dortmund für Blumen, Baum, Flora und Fauna-Geschichten gibt, damit wir das bei der Siegerehrung dann
entweder
einbinden
das,
können.
Oder wir suchen nach One-Hit-Wondern aus Dortmund.
So eine rote Erde, auch wenn das nichts mit der roten Erde im Sinne der Farbe zu tun hat. Mhm. Das ist vielleicht jetzt nochmal ein anderes Thema.
Aber ja, wieder unnützes Wissen, da sind wir schon wieder.
Aber schadet ja nicht.
Richtig, rote Erde.
Wurde ja auch mal mit H geschrieben und so weiter.
Ja.
Ewige Diskussion.
Damals.
Rote Erde jetzt nicht mehr mit TH geschrieben wird und dass das ja nichts mit Rot zu tun hat, aber.
Wir schweifen ab.
Anderes Thema. Auf jeden Fall schauen wir da nochmal nach, was wir bei der Siegerehrung an Tulpenzwiebeln oder Kakteen verschenken können.
Gute Idee. Zurück zu Pforzheim. Christoph, wie war's?
Ich war selbst nicht vor Ort, habe, wie gesagt, die Bilder aber gesehen. Ja, und das ist nach wie vor eben halt Pforzheim. Wurde riesig aufgewertet, weil es eben jetzt eigentlich die Hauptstrecke ist für die Qualifikation für die Europameisterschaft im Crosslauf, die ja jetzt in einer Woche schon in Dublin stattfinden sollen. Toi, 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 dass alles so stattfindet. Und dementsprechend war da halt auch extrem viel los. Ja, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie jetzt die Strecke in Dublin aussehen wird, aber gängig ist eigentlich, dass die Crossläufe ja deutlich schneller zu laufen sind im internationalen Vergleich, dass die Wiesen eher, sag ich mal, golfplatzähnlich sind. Und Pforzheim, wer die Bilder gesehen hat oder sich erinnern kann aus den letzten Jahren, das ist eher Kategorie Kartoffelacker. Zusätzlich haben sie dann noch, Lin sagte, körperhohe Baumstämme in den Weg gelegt. Jetzt weiß man, wie groß Lin ist und dementsprechend kann man sich dann trotzdem diese Baumstämme vorstellen und immer wieder so kehren. Also du standest im Grunde, hast dich an diesem Eisenpin festgehalten, wieder hochgezogen, musstest wieder quasi neu starten, weil die Kehren so eng waren. Jungs und Mädels zusammen vielfach, also auch enge Rennen, enge Felder. Ja, ist halt eine andere Kategorie, Crosslauf, aber nichtsdestotrotz sehr starke Rennen, hohe Qualität. Wie gesagt, natürlich auch nochmal bedingt durch die Qualifikationsrennen, schweres Geläuf. Aus Dortmunder Sicht insgesamt ein gutes Ergebnis. Rahel erneut mit Platz 10. Teuer verkauft, die ja auch schon in Darmstadt gezeigt hat, dass sie sich nicht scheut vor solchen Rennen und dementsprechend ja auch nochmal Kraft tankt für die Hallensaison. Wer ihren Laufstil kennt, weiß, dass sie tendenziell ja natürlich eher auf der Bahn zu Hause ist und auch auf der Bahn zu Hause bleiben sollte. Das ist gut so, aber finde ich dann auch immer nochmal bemerkenswert, dass man sich dann trotzdem eben diesem Cross stellt. Auch wenn man jetzt vom Laufstil her jetzt nicht der geborene Wühler ist, der dann irgendwie im Sauerland durch den Wald paced und darüber Kraft sammelt, sondern halt ja über schnelle Füße kommt. Und das ist auch immer so eine Entscheidung, Yoshi. Ja, bereitet man wirklich, wir hatten schon mal drüber gesprochen, bereitet man wirklich den Crosslauf vor, geht also viel in den Wald, geht viel in die Kraftausdauer. Oder nutzt man eben hier die Infrastruktur inklusive der Halle und kann also ganzjährig schnelligkeitsorientiert trainieren? Und ja, Pierre sagte ganz richtig, Cross kannst du auf der ganzen Welt überall trainieren. Halle kannst du vielfach nur hier in Dortmund trainieren oder halt auch mitnehmen. Und dementsprechend nutzen wir den Vorteil, den wir halt haben, ganzjährig, auch wenn es dann dazu führt, dass wir beim Cross im Verhältnis nicht so aussehen, wie wir aussehen könnten. Außer, dass wir natürlich dreckig sind.
Neben Rahel war auch Clemens Erdmann am Start. Über die Langstrecke, 8800 Meter, glaube ich, waren es. Platz 15 für ihn.
Ja, Langstrecke. Puh, wenn ich mir die Strecke da angeschaut habe und stelle mir vor, das sind dann ja keine Ahnung.
Boah. Also auf dem Geläuf gleich mehrere Runden.
Respekt.
Clemens. Viele Runden, ja, wirklich. Respekt.
Aber wie das in der Leichtathletik so ist, Joshi, so richtig ohne Wettkämpfe geht's doch nicht. Was gab sonst noch auf der Speisekarte in den letzten zwei Wochen, bevor wir dann mal nach vorne schauen?
Ja, vor allem ist die Hallensaison eröffnet worden. Tü-tü. Gestern in Frankfurt mit einem, ich glaube es hieß Winterlaufabend.
Schön.
Das heißt, im Vordergrund standen vor allem krumme Strecken, Sachen wie 600 Meter beispielsweise. Und dabei waren auch drei Athletinnen von uns am Start. Das heißt in der männlichen Jugend Fabio Heidböhmer.
Der nach längerer Erkältungspause sich trotzdem der Konkurrenz gestellt hat und gerade da auch nochmal die Schnelligkeit angetestet hat. Er selbst und auch Trainer Lars Schelp waren mit der Vorbereitung dann sehr zufrieden, natürlich mit der Zeit dann eben halt auch nicht. Und man weiß, dass Fabio mehr kann. Ja, aber wenn man weiß, dass er halt eben eine Woche vorher noch erkältet war und sich dann eben trotzdem der Konkurrenz gestellt hat, umso wichtiger.
Ja, nichtsdestotrotz Platz 8 in dem ja doch eigentlich sehr gut besetzten Teilnehmerfeld.
Absolut.
Muss er sich nicht verstecken.
Genau. Und gerade halt auch, ne, Austragungsort Frankfurt. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Frankfurt, um eben den Bundestrainer Georg Schmidt, legt auch diesen Fokus auf die 400 und 800 Meter, also eher auf die schnelligkeitsorientierte Mittelstrecke, wenn man so will. Und dementsprechend passt dann auch der Einstieg schon Anfang Dezember in eine doch sehr dann ja auch lange Hallensaison, um das eben halt auch anzutesten. Deshalb die krummen Strecken. Es gab aber auch 1500 für die weibliche Jugend bzw. die Frauen, das weiß ich auf jeden Fall. Ja, das vielleicht zum Hintergrund, falls ihr euch fragt, warum man denn jetzt schon in die Hallensaison startet. Das ist eben halt ja in gewisser Weise ein anderer Weg, ein schnelligkeitsorientierterer Weg, den auch Lars Schelp mit seiner Gruppe geht und ja auch sehr erfolgreich geht, wie man zum Beispiel ja auch an Caro oder eben halt auch an Fabio sieht.
Genau, ja, du hast es gesagt, Caro selbst war auch am Start, Carolina Haas, auch 600 Meter gelaufen und den Lauf gewonnen.
Genau, gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Ricarda Wrede, die ebenfalls da ihren Einstieg in die Hallensaison feierte und insgesamt ein sehr erfolgreiches Ergebnis. Und in zwei Wochen, während wir in der Modder in Sonsberg stehen, gibt es dann die zweite Auflage in Frankfurt.
Geht es an gleicher Stelle weiter, genau.
Bleibt gespannt und damit springen wir im Grunde ja schon in die Vorschau. Mhm. Haben wir noch was vergessen aus der Rückschau? Nicht, dass ich da wen übergehe.
Nicht unbedingt. Das Einzige, was mir noch eingefallen oder aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du hast es wahrscheinlich auch gesehen, der DLV hat die ersten Bestenlisten des Jahres veröffentlicht.
Ah ja, genau.
U16, also W14, W15, M14, M15. Und da stehen wir gar nicht so schlecht da. Ich habe gerade mal durchgezählt, 24 Platzierungen bislang für uns.
Ordnen wir das mal ein. Was heißt 24? Ist das jetzt im Verhältnis, im Vergleich gut?
Also im Vergleich zum letzten Jahr ist es auf jeden Fall deutlich besser. Das heißt, letztes Jahr hatten wir 18 Platzierungen, sind jetzt also 6 mehr. Und ich glaube aber generell sind wir als LGO in der U16 nie so richtig stark in der besten Liste vertreten gewesen. Von daher sind 24 Platzierungen da jetzt schon mal ein richtig starker Aufschlag. Und wir sind gespannt, wie es mit den nächsten besten Listen der kommenden Altersklassen dann weitergeht.
Ja, vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Da kannst du ja auch noch mal gerne ergänzen, weil das ja eine vereinsinterne Entscheidung im Grunde ist, dass wir erst in der U18 in die Leistungsgruppen gehen. Dementsprechend die gesamte U16 ja noch in den neuen Stammverein untergebracht ist oder hauptsächlich trainiert. Klar, es gibt eben die Talentteams und dadurch eben halt auch eine gewisse interne Kaderstruktur, die schon nach der U14, U16 aufgebaut wird. Das ist dann ein weiteres Training in der Woche, sprich die Talentteams, wenn man so will. Ja, die Kreisauswahl würde man im Fußball ja vielleicht sagen. Nichtsdestotrotz bleibt das dann eben vielseitig, schnelligkeitsorientiert, eben wie das Aufbautraining halt zu sein hat. Hat natürlich dann aber auch zur Folge, dass die Athletinnen und Athleten ihren Fokus auf die einzelnen Disziplinen bzw. Disziplinenblöcke dann erst in der U18 aufwärts legen, was man dann eben halt auch in der besten Liste in der U16 oder sprich M oder W15 sieht oder sehen sollte. Mhm. Ist immer so ein bisschen die Diskussion, weil ja dann auch da schon deutsche Meisterschaften stattfinden, also die U16-DM, ihr erinnert euch, in Hannover, für uns ja auch sehr erfolgreich mit Jan Wilke auf Platz 4 bzw. Lenny Riebe auf Platz 3. Stabhochsprung und 800 gibt es ja schon, aber wir legen da hinsichtlich der Vielseitigkeit, hinsichtlich des Stammvereinstrainings, des Aufbautrainings ja nicht so den Fokus. Andere Vereine machen es da unterschiedlich. Ist sowas in der Diskussion, ist sowas irgendwo, wo man sagt, nee, das ist eine bewusste Entscheidung, in Anführungszeichen gegen eine U16 DM als Fokus für einen langfristigen Aufbau?
Ja, das würde ich so nicht unbedingt sagen. Aber man kann ja schon durchaus sehen, dass wir seit Einführung dieser Talentförderung, jetzt ja unter Leitung von Maite Pastior, wir hatten ja sie auch schon in zwei Folgen
Grüße.
Dazu ausführlich zu Gast, dass wir uns seit dieser Einführung ja doch kontinuierlich wirklich von Jahr zu Jahr verbessert haben. Mhm. Also während wir am Anfang, glaube ich, 2, 3 Platzierungen in der besten Liste hatten oder so, sind wir jetzt schon bei 24 gelandet. Also sukzessive geht es da weiter nach vorne. Und das hängt mit Sicherheit auch eben durch die Einführung dieser Talentfördergruppen im U14, U16-Bereich zusammen.
Also nutzen wir irgendwie beide Wege.
Ja, genau.
Wir bleiben in der Vielseitigkeit, was die Stammvereine angeht. Mhm. Wir legen aber frühzeitig einen Fokus, was die Talentteams angeht.
Ja, genau. Und das zahlt sich gerade aus.
Ja. Also, 24 Platzierungen.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ich möchte eine Tröte dafür.
Kannst du haben.
An alle Athletinnen und Athleten und Trainerinnen und Trainer, herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge schauen, was die anderen besten Listen hergeben. Ganz vielleicht genau. Haben wir eine brettharte Überraschung, was die Gesamtabrechnung angeht.
Da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Leider gibt es für den Crosslauf keine Platzierungen.
Das ist sehr richtig.
Aber wir hatten das Thema gerade schon ganz kurz angerissen. Deutsche Crosslaufmeisterschaften in Sonsbeck in 2 Wochen.
19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Wahnsinn, ja.
Plus Rahmenwettbewerbe, also auch da nochmal kurz zur Erklärung. U16 findet zwar statt, ist aber Rahmenwettbewerb, also noch keine deutsche Crossmeisterschaft, aber immer sehr gut besucht und sehr gut angenommen. Auch da haben wir 4 Jungs und Mädels am Start. Ja, damit 23 LGOlerinnen.
Der Bus ist wieder voll.
Der Bus ist voll.
Ja.
Und die.
Wie sind die Aussichten? Wie sind die Chancen? Vor allem in den Mannschaften?
Ja, ich hatte mit dem Veranstalter in Sonsbeck, den ich über die Trainerausbildungen und eben halt auch die ganzen Wettkämpfe kenne, stand ich im Kontakt, wie denn die Strecke auszusehen hat, beziehungsweise worauf man sich einstellen muss. Ja, und interner im September stand da noch Kartoffeln drauf. Dann hat man das, ja, die Kartoffeln sind natürlich geerntet, aber dann eingesät. Ja, gut. Ohne dass wir da in die Greenkeeper-Geschichten einsteigen, weißt du selber, wenn jetzt erst seit September da Rasen wächst, ist das jetzt noch nicht so fest, dass da nicht nach dem ersten Kinderlauf schon wieder der Kartoffelacker quasi zu sehen ist. Mhm. Dementsprechend stelle ich mich auf viele verlorene Spikes, knöcheltiefer Schlamm.
Aber ich finde, das gehört auch irgendwo mit dazu.
Ja, genau.
So muss Cross halt sein.
So muss Cross sein. Auf jeden Fall wird es eine mentale Herausforderung für unsere Athletinnen und Athleten.
Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen jetzt schon.
Ja. Aber wir haben überall Mannschaften, das finde ich schon mal sehr stark. Also was die Jugend schon mal angeht, sprich U18, U20, männlich, weiblich. Da können wir auf jeden Fall gut aussehen. Die Jungs und Mädels haben Bock, auch wenn sie immer ein bisschen Respekt vor Cross haben.
Klar.
Nehmen wir auf jeden Fall mit.
Machen wir, lassen wir uns überraschen. Und am gleichen Tag oder beziehungsweise am gleichen Wochenende veranstalten wir selber ja auch noch 2 Hallensportfeste hier in der Helmut-Körnig-Halle. Xmas Run und Xmas Jump stehen an. Und man möchte förmlich sagen, ja, man rennt uns die Bude ein. Also wir haben jetzt schon über 800 Meldungen für beide Tage vorliegen. Meldeschluss ist am kommenden Sonntag. Bis dahin kann noch gemeldet werden. Ja, und auch da bin ich jetzt schon sehr gespannt auf die zahlreichen Ergebnisse.
Nehmen wir uns mal mit, was hat das Konzept Jump and Run aufgeteilt für den Hintergrund? Was findet wann statt? Worauf können wir uns einstellen?
Also der Hintergrund, weshalb wir es aufgesplittet haben, ist die Entzerrung der Teilnehmer, damit die Halle eben ja auch unter Corona nicht zu voll wird. Weil man kennt es aus den vergangenen Jahren, Hallensportweste platzen hin und wieder auch mal aus allen Nähten. Dementsprechend voll ist die Halle dann und dem wollen wir halt so ein bisschen entgegenwirken, indem wir gesagt haben, okay, wir machen an dem einen Tag nur Sprint und Langsprint, das ist dann der Samstag, das ist das X-Max Run. Dann aber wirklich von der W12, M12 an, 60 Meter, 60 Meter Hürde, 200, 300, 400 Meter, plus Kugelstoßen, zumindest für die jüngeren Altersklassen. Und am zweiten Tag stehen dann ausschließlich Sprungdisziplinen. Kugelstoßen kommt da auch nochmal hinzu, dann für die älteren Altersklassen hinzu. Und das scheint sich auszuzahlen, das Konzept. Also wie gesagt, die Meldezahlen sprechen auf jeden Fall dafür.
Geil, also haben wir viele dabei, die dann erst die 60 laufen, einen Tag später nochmal wieder kommen.
Ganz genau. Ganz genau, das ist auf jeden Fall zu beobachten. Also es war da offensichtlich nicht hinderlich, das so aufzuteilen.
Schön, schöne Idee.
Ja.
Also wird es ein volles LGO-Wochenende.
Absolut, absolut.
Vor Weihnachten.
Ja. So, und ich würde sagen, jetzt sollten wir langsam mal aufbrechen. Unser Gast wartet, genau, packen wir hier unser Zeug zusammen.
Wo geht's hin?
Fahren los und fahren nach Bad Sassendorf. Mehr dazu dann gleich.
Sky and all that I can see is
wir haben eingeparkt, wir sind umgezogen, sind jetzt 60 Kilometer von Dortmund entfernt und sitzen jetzt hier mit unserem heutigen Gast. Unser heutiger Gast begann 1979 ein Lehramtsstudium für die Fächer Physik, Sport und Erziehungswissenschaften an der Bergischen Universität in Wuppertal. Anschließend blieb er der Uni zunächst als wissenschaftliche Hilfskraft, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter und schließlich als wissenschaftlicher Assistent viele Jahre treu. Sein Fachgebiet wurden die Sportwissenschaften, genauer gesagt der Arbeitsbereich Bewegungslehre und Biomechanik. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Chemnitz zog es ihn nach Bad Sassendorf, wo wir uns heute befinden. Hier leitet er mittlerweile seit 20 Jahren das Institut für Biomechanik an der Klinik Lindenplatz, die seit mehreren Jahren auch Unterstützer und Partner der LG Olympia Dortmund sind und forscht hier in den Bereichen Bewegungsanalyse, Biomechanik und motorisches Lernen in Sport, Orthopädie, Rehabilitation und Prävention. Wir freuen uns sehr, heute bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen und sagen... Herzlich willkommen bei Einmal Leichtathletik Rot-Weiß, Professor Dr. Thomas Jöllenbeck.
Ja, ganz meinerseits freue ich mich hier, Sie bei mir zu Gast zu haben.
Vielen Dank.
Schön, dass wir da sein können. Und ich hatte es ja vorher schon mal so ein bisschen angekündigt, jeder Gast muss da durch. Dementsprechend sind wir zwar bei Ihnen zu Gast, aber nichtsdestotrotz haben wir unsere 60 Sekunden entweder oder mitgebracht. Und ich hoffe, dass Sie bereit sind.
Versuchen wir es mal.
Dann laufen Ihre 60 Sekunden ab jetzt. Sommer oder Winter?
Winter.
Samstag oder Sonntag?
Samstag.
Früh- oder Spätaufsteher?
Früh.
Eis oder Torte?
Eis.
Vanille oder Schoko?
Vanille.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Obst oder Gemüse?
Obst.
Fleisch oder Gemüse?
Fleisch.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Selbst kochen oder lieber bestellen?
Selbst kochen.
Zeitung oder Buch?
Buch.
Buch oder Hörbuch?
Buch.
Kino oder Fernsehen?
Fernsehen.
Komödie oder Action?
Komödie.
Film oder Serie?
Film.
Träumer oder Realist?
Realist.
Chaotisch oder ordentlich?
Ordentlich.
Logik oder Bauchgefühl?
Logik.
Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Und die letzte Frage, Leistungssport oder Reha-Sport?
Leistungssport.
Punktlandung. Vielen Dank.
Hätte ein Wissenschaftler Bauchgefühl sagen dürfen?
Ja, hätte er sagen dürfen.
Aber Sie waren dennoch beim Realisten und beim...
Wir haben uns auf eine Antwort geeinigt und insofern gab es keine Zwischenstufe, die es an manchen Stellen durchaus gegeben hätte, wo ich mal eine halbe Sekunde gezögert habe. Aber wenn die Entscheidungen so gefragt sind, dann treffe ich das, was so mehr zutrifft.
Vielleicht für unsere Hörer, beschreiben Sie einmal Ihre Arbeit hier am Institut.
Unsere Arbeit ist relativ einfach beschrieben. Wir möchten Bewegung sichtbar machen. Und zwar Bewegung sichtbar machen von unseren Patienten in der sogenannten orthopädischen Rehabilitation. Patienten, die ein neues Hüft- oder Kniegelenk bekommen haben. Diese Bewegung analysieren wir. Im Rahmen der Forschung haben wir geschaut, wo Defizite sind. Und wir schauen nicht nur nach den Defiziten, sondern stellen uns dann im Anschluss auch die Frage, wie können wir die Defizite beseitigen. Und insofern laufen halt große Forschungsprojekte bei uns. Und Tagesgeschäft sind ca. 800 bis 1000 Ganganalysen mit unseren Patienten pro Jahr.
Und der Hauptfokus liegt natürlich im Tagesgeschäft dann, ja, wir sagten das ja eben, eher so im Reha-Sportbereich. Was bringt Ihnen dann, ganz platt gefragt, eine Kooperation gerade mit der LG Olympia Dortmund im Bereich Leistungssport? Was interessiert Sie daran?
Na gut, meine Historie haben Sie aufgezeichnet. Ich komme vom Sport, ich komme vom Leistungssport oder vom Breitensport. Ich war sowas wie ein Allrounder. Und im Bereich Forschung haben wir uns immer um den Leistungssport gekümmert. Krafttraining, Dehnungstraining, Sprintkrafttrainingsgerät, was ja in Dortmund und Berlin steht, in Dortmund ja noch eins, habe ich mitentwickelt. Und wir haben geschaut, welche Muskulatur beim Sprint die Hauptvortriebsmuskulatur ist. Und auch später in meiner Karriere hier, ich war immer dem Sport verbunden. Ich lehre ja auch im Bereich Sport an der Uni Paderborn. Und insofern waren die Fragen des Sports, des Leistungssports, auch in der Verbindung zu klinischen Fragen immer sehr, sehr wichtig, neben dem Standbein unserer orthopädischen Fragestellung. Aber Orthopädie und Patienten und Sportwissenschaft schließt sie nicht aus, sondern wir können viele Fragen, gerade weil wir aus der Sportwissenschaft kommen, vom Leistungssport, hier beantworten.
Schütteln Sie da nicht manchmal den Kopf, wenn Sie ja auch als Wissenschaftler und gerade auch als Bewegungswissenschaftler dann sehen, was sich Leistungssportler, jetzt machen wir es mal ganz konkret, Leichtathleten, so tagtäglich, manchmal ja auch mehrfach tagtäglich zumuten, wenn Sie die Bilder sehen, wenn Sie die Stoßbelastungen sehen?
Ja gut, also mein Lieblingsspruch in diesem Zusammenhang ist, naja, man muss nicht ausgesprochen bescheuert sein, um so viel zu trainieren, aber es erleichtert die Sache ungemein. Und das habe ich durchaus, wenn ich jetzt so vor mich hinlache, auch früher mal auf mich bezogen. Aber ja, das sagt vielleicht genau das Richtige aus. Leistungssport und Gesundheitssport sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Also haben Sie gerne viele Verrückte hier?
Ja, man ist ja selber auch ein bisschen verrückt.
Deshalb macht man's. Und jetzt haben wir nehmen die Hörerinnen und Hörer gern mal kurz mit. Wir sind ja hier vor Ort bei Ihnen und hatten gerade drei junge Läuferinnen bei Ihnen auf dem Laufband. Mein Eindruck war, das war jetzt so das erste Mal wirklich für die drei jungen Talente der wissenschaftliche Blick auf ihren eigenen Sport, auf ihre eigene Leidenschaft. Und dieser Leistungssport ist ja etwas, in das man hineinwächst, wo man sich nie richtig aktiv im Sinne für entschieden hat, okay, jetzt mache ich auf einmal Leistungssport, sondern man wächst da über die Jahre so rein. Schaffen Sie eben durch Ihre Bilder, durch Ihre Analysen und gerade dann noch vor allem ja auch, so wie jetzt eben auch durch Ihre Gespräche, eine Transparenz des eigenen Leistungssports? Was mache ich da gerade eigentlich als junge Läuferin, wenn ich laufe? Wie setze ich den Fuß auf? Ist das etwas, wo Sie ja die Athletinnen selber zum Chef ihres eigenen Handelns machen können?
Also ich versuche es zumindest. Es fängt damit an, dass ich versuche, eine lockere Atmosphäre zu schaffen zu den Athletinnen. Gelingt nicht immer, aber ist zumindest mal mir der Versuch da. Ist natürlich eine gewisse Unsicherheit, wenn die zum ersten Mal, sag mal, in ein Labor kommen und vielleicht stehen noch Leute drumherum, wie heute. Da kommt eine gewisse Unsicherheit rein. Nicht bei jeder, aber bei der einen oder anderen schon. Und das Zweite ist dann, ich versuche sie abzuholen bei ihrem Problem, ihnen auch bewusst zu machen, habe auch die Mitsportlerinnen zugenommen, habe gesagt, schaut mal drauf, seht ihr was? Seht ihr das, was ich sehe? Und um sie auch mitzunehmen, zu sensibilisieren für das Problem. Und zwar ohne den erhobenen Zeigefinger, sondern nur, guck mal, da sehe ich was, da könnte vielleicht was sein. Und hoffe, dass ich sie auf diesem Wege mitnehme. Und bei der ersten Sportlerin, die wir gesehen haben, die war nun sehr, sehr interessiert, hat auch sofort nachgefragt. Und dann habe ich auch die Unterlagen rausgesucht und habe versucht, ihr das in Ruhe zu erklären, was wie wo zusammenhängen könnte. Und ich denke, das ist schon ein wirklich guter Schritt, den wir an der Stelle gegangen sind.
Fehlt Ihnen da manchmal die Selbstständigkeit der Athletinnen und ist das nicht dann gleichzeitig vielleicht auch so ein gewisser Vorwurf an mich als Trainer, weil ich die Athletinnen da gar nicht so mit einbinde?
Nee, also die Athletin würde ich mal außen vor lassen, weil sie laufen, sie trainieren, sie versuchen ihr Bestes zu geben und sind sie über viele Dinge gar nicht gewusst. Viele Dinge laufen hochautomatisch ab und wenn ich anfange darüber nachzudenken, wird meine Leistung zwangsläufig in den Keller gehen. Insofern sollen sie zunächst mal so unbekümmert wie möglich laufen und an den Schaltstellen zu drehen, ist dann die Aufgabe des Trainers, behutsam Dinge zu adressieren. So, und wenn Probleme sich auftun, leichte Probleme, dann versuchen wir mit unserem Blick an dieser Stelle zu helfen, auch die Sportler dafür zu sensibilisieren, ein eigenes Gefühl zu entwickeln. So ist vielleicht der Gang. Und dann dem Trainer zu sagen, pass mal auf, hier bei der Sportlerin X oder Sportlerin Y, da fällt uns dies oder jenes auf. Und dann wird genau das stattfinden, was im Leistungssport normal ist, die individuelle Ansprache der Sportlerin, das individuelle Training und die individuelle Reaktion auf das Problemchen, was wir dort sehen.
Und was wäre dann vielleicht auch allgemein so Ihr Rat für die Trainerinnen und Trainer bei uns, vielleicht aber auch dann nochmal spezifischer für die Athletinnen und Athleten?
Ja gut, da ich jetzt schon den ein oder anderen gesehen habe von der LGO, habe ich mich wirklich das ein oder andere Mal gefragt, sehen die Trainer das nicht? Wir haben über gewisse Hüft-Becken-Problematik gesprochen und Instabilitäten, wo ich denke, dass man sehr viel Leistung rauskitzeln könnte, ohne besonders großen Aufwand. Und es geht ja letztlich um Leistung und die letzten paar Sekunden auf der Langstrecke. So, und dann habe ich mich gefragt, was machen die Trainer eigentlich? Außer, dass sie Training machen im Sinne von Krafttraining, Dehnungstraining, Beweglichkeitstraining, Koordinationstraining, etc. Es würde doch mal helfen, einfach eine Kamera aufzustellen, mal einen Blick zu werfen und in aller Ruhe sich hinzusetzen und zu schauen, sehe ich da was, sehe ich Unterschiede, sehe ich Gemeinsamkeiten und an welcher Stelle habe ich eine Auffälligkeit? Und mit dieser Auffälligkeit einmal zu schauen, deckt sich das vielleicht mit dem einen oder anderen Wehwehchen, was die Sportler mitbringen. Das wäre so die einzige Anregung, sagen wir es mal so, und auch Herausforderung für die Trainer, an der Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr Benefit zu gewinnen.
Also sollte ich mehr hinschauen?
Das mehr hinschauen wäre durchaus schon eine Anregung, die ich gerne mitgeben würde. Weil mit den heutigen Techniken, mit unseren Handys, Smartphones und einem kleinen Stativ dabei, kann man schon so viel machen. Und da kann man auch jemanden an den Rand stellen, zeichne einfach mal auf und dann schaut es das hinterher in Ruhe an. Das kennt man aus Videostudios, Studien von, was weiß ich, Fußballern, Handballern, etc. ebenso. Da wird die Spielsituation angeschaut. Das Wichtigste hier bei den LGO-Sportlerinnen, die Laufsituation sich anzuschauen. Wie bewegen sie sich? Am Anfang des Rennens, in der Mitte des Rennens, beim Training, wenn sie belastet sind, wenn sie viel Strecke hinter sich haben, läuft das noch so rund? Oder wo fällt mir was auf im Vergleich zum Anfang? Ich denke, an der Stelle ist noch ein bisschen Potenzial nach oben.
Bleiben wir nochmal bei den Athletinnen und Athleten. Und Sie sagten das ja gerade, das sind positiv verrückt, das sagen wir auch immer gerne. Wie unterscheiden die sich von ihren, ich sag mal, gängigen Patientinnen und Patienten hier vor Ort?
Also unsere gängigen Patienten decken eigentlich die ganze Bandbreite der Bevölkerung ab. Das soll einfach heißen, wir haben von völlig unsportlichen, was man vielen auch ansieht, bis zu hochsportlichen Patienten, die gesamte Klientel. Wir haben also auch ehemalige Fußball-Bundesligaspieler, etc. hier beispielsweise, ehemalige Leichtathleten und Schwimmer hier, genauso wie Personen, die ihr Lebtag noch nicht Sport gemacht haben. Also die Bandbreite ist hier komplett gegeben. Und insofern, wie unterscheiden die sich? Naja, ich nehme mal das Beispiel, ein Sportler im Hochleistungsbereich ist auf der einen Seite der Medaille und ein Patient in der Reha auf der anderen Seite der Medaille. Mhm. Aber der Sportler im Hochleistungsbereich, da muss nur einmal was passieren, dann ist er ganz schnell genau auf der anderen Seite. Und auch dann sind wir, und gerade dann sind wir auch für den Sportler da und versuchen ihm an dieser Stelle zu helfen.
Nun sind sie ja dann immer gerade dann da, wenn es zu Problemen kommt. Und müssen vielleicht ja auch manchmal Wahrheiten aussprechen, die sie sehen, die sie dann hier auch ja analysieren, untersuchen, dann mit dem Trainer beziehungsweise dann ja auch der Athletin, dem Athleten besprechen und vielleicht dann auch schon absehen können, mit dieser Beschwerde, mit dieser Belastung und eben halt auch diesem Laufbild oder ja diesem Gangbild, was ich sehe, wird der Weg zurück auf die andere Seite der Medaille, sprich auf den Leistungssport, schwierig. Wie gehen Sie damit um?
Also zunächst mal komme ich ja selber vom Sport und kann sehr gut verstehen, wenn dass man dem Sportler normalerweise nicht gleich sagen sollte, hör auf, lass was sein, mach was anderes. Sondern wir versuchen immer Möglichkeiten und Wege zu finden, ihm einen Ausweg zu zeigen, über den der oder die Sportlerin über kurz oder lang seinen Lieblingssport weiter ausführen kann. Und in allermeisten Fällen ist es auch so, dass wir da Möglichkeiten finden. Aber wir haben im Hochleistungssport auch schon Fälle gehabt, wo Sportlerinnen und Sportler dann gesehen haben, das ist jetzt ein Problem, um dieses zu beseitigen, müsste ich einen enorm hohen Aufwand treiben, das ist mir in der jetzigen Stufe der Karriere eigentlich nicht mehr wert. Und an der Stelle würde ich vielleicht auch wieder einen Appell setzen, nicht erst zu kommen, wenn das Kind schon im Brunnen ist, sprich wenn Probleme sich manifestieren, sondern vielleicht regelmäßig mal eine Art Check-up zu machen, damit wir Probleme erkennen, bevor sie zu, sagen wir es mal, es muss nicht unbedingt große Schmerzen sein, aber zu Auffälligkeiten führen. Denn dann kann man im Vorfeld schon dagegen steuern und kann eigentlich diese Ausfallzeiten, gerade in der Leichtathletik beispielsweise, verhindern. Denn dort haben wir in der Regel nicht mit Verletzungen zu tun, sondern in der Regel mit Überlastungen zu tun. Mhm. Und wenn wir Überlastungsprobleme vorzeitig erkennen können, wird es möglicherweise gar nicht dazu kommen. Das wäre so der Appell, nicht zu kommen, wenn das Problem da ist, sondern vielleicht vorher mal immer wieder draufschauen zu lassen. Ja.
Ja, und gerade daraus versprechen wir uns natürlich auch in dieser Partnerschaft ganz, ganz viel. Ohne das sehr allgemein zu sagen, ist es aber doch häufiger leider auch immer wieder so, ich komme als Leistungssportler, vielleicht aber auch nur als Breitensportler mit einer gewissen Beschwerde zum Orthopäden um die Ecke. Mein Knie tut beim Laufen weh, mein Fußgelenk, so diese klassischen Dinge, vielleicht auch dann gerade nochmal die Hüfte. Wir sprachen eben darüber. Ja, dann machen Sie jetzt erstmal 2 bis 3 Wochen Pause. Und Sie sagten es ja gerade das möchte der Leistungssportler, die Athletin, der Athlet ja nicht hören. Ist natürlich erstmal so im Alltagsgeschäft die einfachste Herangehensweise. Wenn es beim Laufen wehtut, ja, dann lauf halt nicht. So. Was würden Sie da aus wissenschaftlicher Sicht raten? Wie sollten wir als Trainer, vielleicht aber auch als Athleten damit umgehen?
Also ich versuche an der Stelle eigentlich immer einen Weg zu finden. Das eine ist die Diagnostik. Mhm. Und wenn jemand mit Problemen zu uns kommt, dann würde ich mal sagen, haben wir in 99% der Fälle auch eine Ursache dafür entdeckt. Es kommt nur sehr, sehr selten vor, dass wir mal wirklich ein Problem haben und keine Ursache sehen. So, und der nächste Schritt ist dann, eine Lösung für diese Ursache zu finden. Und als Lösung für die Ursache hat sich bei uns in der Praxis in der Regel, haben sich 2 Dinge herausgestellt. Das eine ist eine Hardware-Lösung, das andere ist eine Software-Lösung, so wie ich das gerne beschreibe. Eine Software-Lösung ist etwas, was ich durch Training abstellen kann. Wenn also muskuläre Defizite da sind, wenn Haltungsstabilitätsdefizite da sind, die kann ich durch Training abstellen. Wenn ich so weiterlaufe wie bisher, werde ich das Problem nicht beseitigen. Wenn ich aber das Training etwas reduziere, also ich rede bewusst nicht von abstellen und nicht mehr trainieren, sondern wenn ich das Niveau runterfahre, etwas weniger trainiere, gewinne ich Zeit, um an dem Problem zu arbeiten. Mhm. Mit einem Kraft-, mit einem Dehnungstraining, was auch immer ich dort nehme an dieser Stelle. Und der zweite Schritt ist dann die Hardware-Lösung, dass ich für einen möglicherweise begrenzten Zeitraum versuche, eine Anpassung in den Schuhen vorzunehmen. Denn der Punkt ist, über die Schuhe übertragen wir alle Kräfte beim Laufen. Und wenn wir an den Schuhen etwas schrauben können, sodass wir Zeit gewinnen für die Softwarelösung, die Zeit braucht, Zeit heißt in diesem Fall, wir reden von einem halben Jahr oder längeren Zeiträumen, bis das muskuläre Problem beseitigt ist oder das Stabilisationsproblem beseitigt ist. Wenn wir es also schaffen, Zeit zu gewinnen, dann haben wir den Sportler gleichzeitig in der Aktivität gehalten. Inaktivität geht gar nicht. Und können gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass nach einem halben Jahr, man sagt das immer so schön, er gestärkt wieder zurückkommt. Das wäre das Ziel.
Sind wir da lernwillig? Sind die Leichtathleten da lernwillig?
Also ich kann auch von den ambitionierten Freizeitsportlern sprechen. Es ist schwierig. Ich werde es nie vergessen, dass wir jemandem geholfen haben mit einer Einlagenversorgung bei einem gravierenden Problem und er dann nach 6-7 Wochen wiederkam und sagt, ja, die Einlage, das hat alles wunderbar funktioniert, aber jetzt langsam fängt es wieder an zu zwicken. Ihm hatte ich einerseits eine Einlage empfohlen und andererseits empfohlen, weniger Strecke zu laufen, dafür aber ein Krafttraining, ein hüftstabilisierendes Training intensiv zu betreiben. Und als ich ihn dann fragte, ob er das getan hätte, auch mit der Anregung, einen Physiotherapeuten hinzuzuziehen, damit er die Übung richtig macht, ja, nee, nicht so wirklich richtig. Und an der Stelle ist dann die Ungeduld des Sportlers, läuft ja wieder gut mit der Einlage. Mhm. Also diese Hardware-Lösung hat wunderbar funktioniert. Aber in der Software-Lösung war er nicht bereit zu arbeiten. Das war der Freizeitbereich. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass im Hochleistungsbereich über der LGO Dortmund natürlich dann der richtige Weg eingeschlagen würde.
Alle sehr lernwillig. Joschi lächelt.
Ja.
Gehen wir nochmal den Schritt nach außen und schauen uns das Gesamtkonstrukt vielleicht nochmal so ein bisschen an. Sie als Wissenschaftler beobachten und analysieren natürlich dann auch ja, so gesamtgesellschaftliche Gegebenheiten. Und wir nehmen häufig wahr, gerade auch nochmal unsere jüngeren Athletinnen und Athleten, dass wir Leistungssport, vielleicht sogar auch Hochleistungssport in der Gesellschaft erklären, vielleicht sogar manchmal auch rechtfertigen müssen. Nehmen Sie das auch wahr, dass diese grundsätzliche Akzeptanz für Leistung vielleicht auch wirklich für Hochleistungssport abgenommen hat?
Die Antwort auf diese Frage fällt mir ein bisschen schwer, weil einerseits die Gesellschaft müsste sich bewegen, viel bewegen. Und wenn man dann schaut, wie die Resonanz auf Olympische Spiele etc. ist, bei denen gerade so leichtathletische Disziplinen in den Vordergrund treten oder bei Abendsportfesten, das sind die einzigen Gelegenheiten, wo Leichtathleten mal wirklich in den Vordergrund treten im Vergleich zu dem hochbezahlten Fußball.
Ja.
Dann jubelt man gerne denen zu, die erfolgreich sind und wird dann auch ein Stück weit wissen, dass das ohne Arbeit nicht funktioniert. Auf der anderen Seite sehe ich, war gestern noch unterwegs, am Rhein entlang viele Jogger, viele Läufer, sodass die Leichtathletik und insbesondere die ursprünglichste Fortbewegungsart des Menschen, eben das Gehen und das Laufen, sehr gerne als Freizeitsport betrieben wird. Auch wenn mir sich gestern sämtliche Zehennägel aufgerollt haben, bei allen Laufstilen, die ich da gesehen habe. Ich habe also fast keinen gesehen, wo ich gesagt habe, jo, sieht gut aus. Sondern ich hatte da bei vielen schon so mit meiner Wissenschaftlerbrille so manche Bedenken, ob das wirklich der richtige Weg ist, dort so zu laufen. Aber deswegen merken Sie vielleicht, dass die Beantwortung der Frage gar nicht so einfach ist. Und wo fängt Breitensport an, wo fängt Leistungssport an, wo ist der Übergang, der ist sicherlich irgendwo fließend in den Umfängen. Und Akzeptanz in der Bevölkerung, ich denke, die Akzeptanz in der Bevölkerung ist auf jeden Fall da. Nur sie stehen halt nicht immer im Fokus.
Und was versprechen Sie sich von dieser Kooperation damit der LG Olympia Dortmund? Also, dass wir davon profitieren, steht außer Frage. Jetzt gerade auch nochmal unsere drei jungen Athletinnen, aber auch ja, viele weitere, die schon hier waren. Aber ich spiele den Ball mal zurück. Was haben Sie davon?
Also ich persönlich habe Freude an der Arbeit mit Sportlern. Und zwar mit Sportlern, die Interesse daran haben, zu sehen, wo ihre Probleme sind. Und bin sehr daran interessiert, in dieser Situation ihnen auch zu helfen. Das ist so für mich eine Win-Win-Situation. Das stellt mich dann zufrieden, wenn ich eine Lösung finden konnte und dem Sportler, der Sportlerin an dieser Stelle helfen konnte. Das ist gerade bei den Leichtathleten eine viel, viel angenehmere Arbeit, das darf ich jetzt mal so sagen, als vielleicht bei Fußballern, die viel zu sehr verhätschelt und vertätschelt sind. Wir haben so gewisse Erfahrungen aus der Vergangenheit. So. Aber sag mal, die Leichtathleten als Klientel war immer eine sehr angenehme Klientel. Und wie gesagt, mir macht es aus der Sache heraus Spaß zu helfen. Und gleichzeitig leite ich daraus auch immer wieder Beobachtungen ab, wo ich dann sage, ist das Problem schon bekannt? Müsste man dieses Problem nicht angehen? Wir sprachen unter anderem darüber, dass mir bei einigen Sportlern gewisse Instabilitäten aufgefallen sind, gehäuft aufgefallen sind und dass diese Thematik in der Wissenschaft zum Beispiel überhaupt noch nicht beschrieben ist. Und insofern sind das eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits habe ich Interesse, macht mir Spaß, ist auch natürlich ein Ausgleich zu unseren Patienten, zu den immer gleichen Hüft- oder Knieproblemen, was natürlich auch wichtig ist für die Betroffenen. Wir reden da von über 400.000 Patienten pro Jahr mit neuem Hüft- und Kniegelenk, also eine enorm große Zahl. Aber auf der anderen Seite, mit Sportlern zu arbeiten, ist einfach etwas, was mich immer wieder antreibt und mir auch immer wieder Spaß macht.
Ein wunderbares Schlusswort, schöner wird's nicht. Herr Professor Dr. Jöllenbeck. Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt heute auf jeden Fall. War alles ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
Wir standen hier mit großen Augen im Labor.
Absolut.
Immer wieder gerne.
Noch immer wieder herzlich willkommen, aber das wissen Sie.
Das nehmen wir für wahre Münze.
Ganz genau.
Ja, 18. Folge, wir sind volljährig.
Genau.
Und ich hoffe Ihnen, ich hoffe uns hat es geschmeckt, Joschi.
Mhm. Ich fand's lecker.
Satt geworden.
Auf jeden Fall. In diesem Sinne, das war einmal leicht rot-weiß für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Macht's gut.